Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, auf welches ich in den vergangenen Monaten häufiger angesprochen wurde. Die Grundfrage ist, warum verhindert meine Bank, dass ich das Geld, welches ja mir gehört, nicht versenden kann? Beispielsweise, weil der Überweisungsbetrag zu hoch war, ich nicht auf ein Konto, was irgendwas mit Bitcoin zu tun hat, überweisen soll oder darf oder ähnliche Vorkommnisse. Neben dieser Frage möchte ich auch erläutern, wie diese Prüfprozesse funktionieren und was die Ursache für diese Prüfprozesse dann auch ist. Wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich der Meinung bin, dass das Grundproblem in diesem Spiel nicht die Banken selber sind, aber der Reihe nach. Viele Menschen und vor allem natürlich Bitcoiner kennen den Fall, dass eine Überweisung, die man über das Online-Banking angestoßen hat, nicht ausgeführt wird von der Bank. Je nach Bank bekommt man eine E-Mail, wird von einem Mitarbeitenden angerufen oder, wenn der Service schlecht ist, wird der Betrag vom Konto belastet und am gleichen oder Folgetag einfach wieder gutgeschrieben, sodass man selbst drauf kommen muss, dass die Zahlung gar nicht ausgeführt wurde. Oftmals ist es so, dass der informierende Mitarbeiter zum Beispiel telefonisch dann erklärt, dass die Zahlung gestoppt wurde, weil der Empfänger ein Betrüger sei. Gegebenenfalls wird auch ein anderes Wording benutzt, wie die Empfänger-IBAN ist im Zusammenhang mit verdächtigen Zahlungen aufgefallen oder ähnliches. Und hier muss man die Banken jetzt natürlich ganz klar in die Pflicht nehmen. Als Kunde erwarte ich an der Stelle eine vernünftige Begründung, ein ich weiß es nicht genau, aber wenn man nach der Firma googelt, steht ja auch Krypto und das ist ja meistens Betrug. Das ist natürlich ein bisschen dünn als Antwort, passiert aber leider immer wieder. Hier erwarte ich, dass die entsprechenden Mitarbeiter besser geschult werden und hier auch einfach sprachfähiger sind. Aber zurück zur angehaltenen Zahlung. Warum könnten Zahlungen gestoppt werden? Grundsätzlich liegt dies an der Phishing- und Compliance-Prüfung. Phishing brauche ich dir vermutlich nicht erläutern, hier dreht sich's aber heutzutage um alle möglichen Schadensfälle im Online-Banking. Meist spricht man hier von Social Engineering. Früher, und die Älteren unter euch werden sich wahrscheinlich noch dran erinnern, gab es im Online-Banking diese sogenannten TAN-Listen. Da hat man bei jeder Überweisung eine Nummer aus seiner Transaktionsliste dann eingegeben und sozusagen die Unterschrift damit geleistet. Dann gab es aber Trojaner und man wurde beim Aufruf der Webseite seiner Hausbank, wenn man dann auf Login geklickt hat, aufgefordert, zum Beispiel 20 dieser 100 TANs einzugeben, weil der Online-Banking-Zugang vermeintlich gesperrt wurde und dann entsprechend wieder aktiviert wird. Was ist dann passiert? Der Trojaner hat eh schon alle Tastatureingaben mitgeschrieben, somit kannte der Betrüger also die Webseite der Bank, er kannte die Zugangsdaten und on top hat er dann noch 20 von 100 dieser Transaktionsnummern gehabt. So, was macht der Betrüger jetzt? Er meldet sich mit deinen Daten bei deiner entsprechenden Hausbank an und er stößt eine Überweisung an. Dann wird er nach einer TAN gefragt und hat dann logischerweise eine 1:5 Chance, weil er 20 von 100 dieser TANs hat, dass eine dieser TANs abgefragt wird, die er vom Opfer zuvor dann eben erhalten hat. Und hat er die TAN nicht, dann bricht er den Vorgang ab, versucht es erneut und er hat 3 Versuche, weil nach 3 Versuchen sperrt sich der Zugang. Die Chance, also aus Sicht des Betrügers, dass er entsprechend nach einer TAN gefragt wird, über die er verfügt, ist in diesem Beispiel natürlich entsprechend hoch. Und dieses Spiel spielten die Betrüger wirklich massivst. Und wenn du jetzt denkst, wer ist denn so dumm und gibt da 20 TANs ein, das war bei Regionalbanken wirklich Alltag. Diese Trojaner kamen meist in Wellen, immer wenn es irgendeine Sicherheitslücke, zum Beispiel im Webbrowser gab, dann gab es da wirklich massenhafte Vorfälle. Und ich war mal einige Jahre zuständig für diese Online-Banking- oder Phishing-Fälle, die im Online-Banking entstanden sind. Und da hatte ich Kunden am Hörer, die haben es schlichtweg nicht gerafft. Du erzählst denjenigen, dass es ein Trojaner oder ein Virus auf dem Rechner ist. Also da muss man auch immer aufs Wording aufpassen, weil die Leute meistens nicht so IT-affin sind und entsprechend diese Anzeigen einfach gefaked sind und nichts mit der Webseite der Bank zu tun haben. Und dann hast du einen Kunden am Hörer und der sagt dir, und das ist wirklich so passiert, dass er jetzt 3-mal die 20 TANs eingegeben hat und wir sollen doch jetzt endlich seinen Zugang wieder freischalten. Ja, heute funktioniert es glücklicherweise nicht mehr, da man seit dem TAN-Generator, der danach gerade aus diesen Gründen eingeführt wurde, oder heute eben mit einer TAN-App auf dem Handy immer eine transaktionsbezogene TAN, also Transaktionsnummer, erhält. Du kontrollierst die IBAN und den Betrag der Zahlung und das empfehle ich dir wirklich jedes Mal auch zu tun, denn wenn die IBAN oder der Betrag verändert wurde, oder auch beides, zum Beispiel über eine Man-in-the-Middle-Attack, dann passt die TAN nicht mehr und der Auftrag wird abgebrochen. Also wenn irgendein Trojaner dir im Hintergrund die Überweisungsdaten verändert, dir aber die alten Daten noch anzeigt, dann passt deine TAN, die du freigibst, entsprechend nicht für diesen Auftrag und es entsteht kein Schaden. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du die Daten auch kontrollierst. Gleichzeitig hast du dadurch natürlich auch nicht mehr diese 100 TANs wie früher, wo man irgendwie frühzeitig schon irgendwie TANs eingeben könnte, die man später verwenden kann. Heute also sprechen wir eher von dieser Gefahr des Social Engineerings bei Online-Banking-Schadensfällen. Der Klassiker ist hier, dass ein vermeintlicher Mitarbeiter deiner Bank sich meldet für irgendein Update vom Online-Banking oder eine Änderung, die da bestätigt werden muss. Oder, und das war der Fall, den ich am häufigsten erlebt habe, ruft ein vermeintlicher Mitarbeiter von Microsoft an und sagt, dass dein Computer ein Virus hat und der Virus jetzt anscheinend auch übers Internet andere Rechner infiziert. Also da wird so ein bisschen Druck aufgebaut, dass man das schnellstmöglich beheben muss. Aber so nett wie Microsoft ist, haben sie dann natürlich einen Support und der kann im Prinzip dann gleich dieses Problem beheben. Das ist schwer nachzuvollziehen für viele von euch da draußen, aber nicht jeder ist einfach so tech-affin wie die Leute im Bitcoin-Space. Dann sagen da viele Menschen, hatte ich einen super Service, den Microsoft da hat, dass die sich bei mir melden und ich will ja auf gar keinen Fall dann den Virus an andere weiter verbreiten und dann soll der nette Mann doch mir gleich helfen und diesen Virus beseitigen. Und dann stellt sich dieser vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter, der häufig nur Englisch spricht, was die Kommunikation dann weiter erschwert, und der stellt sich auf meinen Rechner per Fernwartungstool und der zeigt mir dann irgendwas mit einer roten Ampel an und sagt, ah, gucken Sie hier, der Virus, so und so. Dann klickt er da ein paar Mal und tut und macht und irgendwann schellt dann eine Ampel auf grün und beide Seiten sind begeistert, weil jetzt das Problem gelöst ist und da sagt derjenige am Hörer noch, ja, der Service kostet jetzt zum Beispiel 19,99 €, ob er das gleich begleichen möchte. Das Opfer ist dann sichtlich erleichtert, dass alles wieder im Lot ist und stößt dann direkt mit dem netten Microsoft Support entsprechend diese Zahlung an und begleicht da seine Rechnung. Dass dann in der App, anders als auf dem PC-Bildschirm, 1.999 € angezeigt wird und nicht 1.999, das fällt den meisten an der Stelle dann gar nicht auf, weil der Support, der spricht entweder von einem Darstellungsfehler oder versucht dich einfach nur abzulenken in der Zeit und zack, sind mal knapp 2.000 € weg. Und so läuft es jeden Tag in Deutschland und ich verspreche es euch, nicht nur einmal. Das war jetzt ein kurzer Ausflug in diese ja, Phishing-Online-Betrugsfall-Welt. Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach sowas schon mal gehört zu haben, ja, damit du selber natürlich nicht davon betroffen bist, aber eben auch, damit du ein Stück weit nachvollziehen kannst, woher eigentlich die ganzen Regeln kommen, damit man sowas entsprechend verhindert. Weil genau über diesen Part wollen wir jetzt gleich noch sprechen. Davor aber noch über den Bereich der Compliance-Prüfung, das ja den zweiten Bereich eigentlich darstellt, weshalb es diese Regularien gibt. Hierzu gehört natürlich der KYC-Prozess und im Zahlungsverkehr vor allem AML, also Anti-Money Laundering, die Verhinderung von Terrorismusfinanzierung. Die Bank ist verpflichtet, verdächtige Zahlungen zu blockieren und auch zu melden. Und da kommen wir jetzt mal in die Praxis. Was passiert eigentlich, wenn du deine Überweisung in deiner Banking-App abschickst? Und hierdurch läuft nämlich die Überweisung eine Vielzahl an Prüfungen. Am einfachsten zu verstehen ist sicherlich die Kontrolle von Sanktionslisten. OFAC ist ja auch ein Begriff, der in der Kryptowelt in den letzten 1-2 Jahren bekannter wurde. Eine Sanktionsliste des US-Finanzministeriums ist es. Wenn die USA ein Problem mit dir hat, dann landest du auf dieser Liste und dann überweist keiner mehr an dich, weil auch deutsche Banken sich an diese Liste halten. Auch hier wird diese Durchsetzung von eigenen Interessen durch den Hegemon der USA entsprechend deutlich. Und hier haben manche Menschen wirklich Probleme, zum Beispiel wenn man einen, in Anführungszeichen, falschen Familiennamen trägt. Wenn ein Terrorist den gleichen Familiennamen trägt wie du, dann kann es ganz schnell passieren, dass du hier fälschlich beschuldigt wirst und dann bekommst du teilweise tatsächlich keine Gelder oder sind lange Diskussionen mit deiner Bank oder entsprechend mit der Bank des Absenders dieser Zahlung. Also auch solche skurrilen Fälle gibt es tatsächlich leider immer wieder. Aber das ist natürlich nicht der Normalfall. Daher schauen wir lieber mal in Richtung der Phishing-Prüfungen. Deine Zahlung geht jetzt also an deine Hausbank und du stehst Gott sei Dank nicht auf der Terrorismus-Finanzierungsliste. Entsprechend geht's weiter mit den Prozessen. Und der folgende Prozess, der soll jetzt natürlich nur ein Beispiel darstellen, der soll nur ein Stück weit aufzeigen, was hier eigentlich passiert. Die Zahlung durchläuft also diesen Prozess und hier werden viele eindeutige Fragen gestellt. Wie zum Beispiel, hat der Kunde für die Zahlung eine Tanne eingegeben? Nein? Dann muss geprüft werden, warum hat er keine Tanne eingegeben? Ist die Zahlung zum Beispiel unter 30 Euro gewesen? Hier gilt nämlich keine Tannpflicht mehr. Wenn die Zahlung jetzt an eine deutsche IBAN geht, dann war es das wahrscheinlich schon mit den Prüfungen bei unter 30 Euro inländische Zahlung. Da braucht man es mit den Prüfungen auch nicht übertreiben. Zahlung geht einfach durch. Aber zurück zum Szenario, wo der Kunde eine Tanne eingegeben hat. Da ist grundsätzlich natürlich erstmal die TAN-Eingabe positiv zu bewerten, weil eigentlich sollte ja niemand Zugriff auf deine TANs haben, egal ob TAN-Generator oder App, die du dafür einsetzt. Die nächste Frage wäre dann, zum Beispiel ist der Betrag über 100 Euro. Ja, also dann gehen die Prüfungen weiter. Wir gehen im Folgenden jetzt immer von einer kritischen Zahlung aus. Wir wollen ja den kompletten Strang mal so ein bisschen gedanklich durchspielen. Also TAN eingegeben, Betrag ist über 100 Euro. Dann die Frage, ob die Zahlung vielleicht sogar einen vierstelligen Betrag hat. Ja, dann müssen wir aber jetzt mal wirklich genauer drüber schauen. Geht die Zahlung sogar ins Ausland? Auch dann wird es natürlich schwieriger, dann müssen wir nochmal genauer drüber schauen. Und jetzt gehen wir erst richtig ins Detail. Das sind jetzt aber wirklich wesentliche Sicherheitsfeature auch, über die wir sprechen, die Banken da einbauen können. Zum Beispiel, wurde der Online-Banking-Zugang in den letzten Wochen zurückgesetzt? Also hast du ein neues Handy für die TAN-App eingerichtet? Das steigert das Vertrauen natürlich nicht wirklich, wenn ein neues Handy eingerichtet wird und eine Stunde später werden erstmal 5.000 Euro überwiesen von diesem Gerät. Dann können noch Kriterien wie, von welchem Standort schickt der Kunde die Zahlung, also mit Geodaten relevant sein. Sitzt er auf den Malediven oder bei sich zu Hause, wo er eigentlich immer sein Online-Banking macht? Nutzt er das Endgerät, was er immer nutzt? Also zum Beispiel sitzt er am PC oder überweist er eigentlich immer von der Banking-App? Sogar die Uhrzeit könnte man abgleichen mit einer Art Kundenprofil. Also alle Kriterien, die für das Kundenverhalten einfach ungewöhnlich sind, die führen entsprechend zu weiteren Prüfungen. Wenn du nach Feierabend deine Überweisungen normalerweise tätigst, dann werden ungewöhnlich hohe Beträge, die du zum Beispiel unter der Woche um 3 oder 4 Uhr nachts tätigst, vermutlich verhäuft angehalten. Aber das hat dann entsprechend dann auch seine Gründe. Am Ende gibt es dann auch Fälle, die der Computer nicht final entscheidet. Heißt, die Zahlung bleibt erstmal stehen und ein Mitarbeiter schaut mal rein. Kann jetzt natürlich blöd laufen, wenn du Freitag, Spätnachmittag, Abend so eine Zahlung anstößt und um 20 Uhr sitzt niemand mehr im Zahlungsverkehr deiner Hausbank, dann bleibt das Ding bis Montag liegen. Also auch eine sehr unbefriedigende Situation. Und oftmals kennen die 2, 3 Beauftragten der Bank die Kunden, die hier dann auch öfter in diesen Prüfungsfällen landen. Klassiker sind zum Beispiel Unternehmen, die hohe Lieferantenrechnungen im Ausland bezahlen, aber eben oftmals auch Kryptoinvestoren, also die Leute, die halt einige tausend Euro zum Beispiel in Richtung Baltikum überweisen, weil da viele Exchanges ihre Konten liegen haben. Zum Beispiel in Litauen sind teilweise die Konten dieser Exchanges. Da kommt es dann eben immer wieder zu diesen unschönen Situationen, dass die Zahlungen angehalten werden und gegebenenfalls die Bank sogar sagt, das ist Betrug, wir schicken das Geld dort nicht hin. Die Zahlungen werden aufgrund der soeben genannten Kriterien dann angehalten, das kann aber auch schon bei 100 Euro passieren. Und zwar gibt es neben dieser OFAC-Sanktionsliste, die verhindert, dass Gelder an die Personen, die auf dieser Liste stehen, geschickt werden, da gibt es eben auch noch eine Liste, die sozusagen bankenintern ist, also eine bankeninterne Sanktionsliste. Beispiel. Es gibt einen Betrugsfall, wie bereits geschildert, Microsoft-Mitarbeiter ruft an und die betrügerische Buchung geht am Ende auf die IBAN 12345. Jetzt hat der Betrüger als Empfängerkonto nicht das eigene Konto gewählt, was auch offen gesagt sehr dumm wäre, wenn er das tun würde, sondern er nutzt das Konto eines sogenannten Finanzagenten. Dieser stellt sein Konto zur Verfügung, darf einen kleinen Teil dieser eingehenden Gelder behalten und leitet den Rest dann auf unterschiedlichen Kanälen weiter an den eigentlichen Betrüger. Du hast dich vielleicht auch schon immer mal gefragt, was das eigentlich für seltsame Mails sind, die man teilweise da im Spam-Ordner hat mit Jobangeboten, wo man 500 Euro bekommt in der Woche, wenn man irgendwie 2 Stunden einer Arbeit nachgeht, man braucht eine Handynummer und ein Girokonto, fertig. Genau da werden solche Finanzagenten angeworben und ja, natürlich machen die sich hier auch mitschuldig bzw. auch strafbar. Und die bekommt man auch relativ leicht. Die Bank weiß ja, wo das Geld hinging und der Empfänger hat sich bei der Anlage seines Girokontos ja entsprechend mit Personalausweis auch legitimiert. Meist dürften diese Personen aber massive finanzielle Probleme haben und daher bekommt das Opfer auf einem juristischen Weg von diesem Finanzagenten seine Kohle meistens auch nicht zurück. Teilweise schickt der Betrüger das Geld aber nicht an Konten einer Privatperson, sondern er schickt es zum Beispiel an ein Konto einer Kryptobörse. Nehmen wir als Beispiel mal Coinbase. Die haben ihr Konto, soweit ich weiß, auch aktuell nämlich in Litauen ansässig, heißt die Betrugsbuchung geht in dem Fall eben nach Litauen. Und dann fällt der Betrug auf und die Bank setzt diese IBAN von Coinbase dann logischerweise auf die Sanktionsliste, weil sie sagt, okay, irgendeine Betrugsbuchung ist da gelaufen, da mache ich eben eine Sanktion rein, beziehungsweise ein Vermerk Phishing oder Betrugsbuchung. Und das tut sie natürlich dann auch, um weitere Betrügereien zu verhindern, was ja vollkommen legitim oder nachvollziehbar ist. Bei Regionalbanken, also Sparkassen und Volksbanken, ist es meines Wissens eigentlich auch immer so, dass diese geblockten IBANs dann auch an die anderen Institute deutschlandweit weitergeleitet werden. Jetzt überweist du zum Beispiel anschließend was zu Coinbase und deine Zahlung landet dann logischerweise eben auf dieser geblockten Liste, weil bei einer anderen Sparkasse oder Genossenschaftsbank so ein Betrugsfall passiert ist. Die Mitarbeiter im Zahlungsverkehr, die rufen dir dann vielleicht an und sagen, hey, du hast da was an eine Krypto-Betrugsfirma überwiesen. Viele Bitcoiner würden jetzt natürlich sagen, Coinbase kommt einer betrügerischen Firma schon sehr nahe, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Aber auf was ich hinaus möchte, der Mitarbeiter der Bank hat oftmals keine Ahnung, was in der Kryptowelt abgeht. Eher bekommen diese Leute jeden Tag einen Betrug, der irgendwas mit Krypto zu tun hat, mit. Klar, dass die natürlich erstmal ein negativeres Bild von dieser Welt haben und wenn die sich nicht privat mit dem Thema beschäftigen, dann checken die ja auch nicht, dass Bitcoin was völlig anderes als Krypto ist, weil sie gar nicht diese Berührungspunkte haben und sie verstehen natürlich an der Stelle dann auch gar nicht, dass Bitcoin selber nichts für den Betrug kann. Sie sehen nur, dass da entsprechend halt Betrug passiert und setzen das mit Bitcoin gleich. Oftmals arbeiten die Personen in den Bereichen auch schon wirklich sehr, sehr lange und vor 10 Jahren gab es dieses ganze Krypto-Zeugs eben nicht. Nochmals, ich halte es für wirklich wichtig, dass diese Leute entsprechend geschult werden. Das sind meiner Meinung nach eben die Banken einfach in der Pflicht. Aber die haben mit Bitcoin was zu tun, weil plötzlich Kunden dort Geld hinüberweisen. Einige verlieren hier Geld an Betrüger und deshalb haben die natürlich oftmals ein negatives Bild in diesen Positionen oder an diesen Stellen innerhalb der Bank. Die haben sich ja nicht hingesetzt und gesagt, wow, Bitcoin, das ist ja spannend, da schaue ich mir die nächsten 5 Monate nach Feierabend erstmal 3 Stunden irgendwelche YouTube-Videos an oder höre Podcasts. So wie es viele von euch da draußen wahrscheinlich getan haben oder gegebenenfalls noch immer tun. Soll wie gesagt die Situation überhaupt nicht entschuldigen. Ich möchte einfach nur so ein Stück weit ein Verständnis schaffen für die aktuellen Umstände und eigentlich natürlich die Banken auch in die Pflicht nehmen, weil die Situation ist wirklich für beide Seiten sehr unbefriedigend und da sollte man schleunigst über Schulung entsprechend die Leute so ausbilden, dass sie einfach da ein besseres Verständnis haben und auch eine bessere Auskunft geben können. Dazu kommt dann noch, dass dieses Regelwerk, wo wir gerade den Prozess durchgespielt haben, der wird stetig angepasst. Es gibt bei diesen Regionalbanken ein grundsätzliches Regelwerk, nach welchem Zahlungen überprüft werden. Das kommt meistens dann vom Rechenzentrum. Dann kann aber auch jede Sparkasse oder Volksbank noch einzelne Regeln zusteuern. Sprich, man kann die Beträge erhöhen oder verringern, ab welchem genauer geprüft wird. Man kann zusätzliche Kriterien einführen. Wenn man zum Beispiel aktuell eine richtig krasse Betrugswelle von Zahlungen an Land X hat, dann kann man bei Zahlungen in dieses Land einfach mal einen genaueren Blick drauf werfen oder ein bisschen strenger prüfen. Das macht die Sache natürlich noch komplizierter, noch undurchsichtiger, zugleich aber irgendwie auch sicherer. Der Verantwortliche bei der Bank für dieses Thema, der wird dir nicht erzählen, welche Prüfvorgänge sie aktuell haben, weil man will ja auch verhindern, dass die Betrüger wissen, welche Betragsgrenzen oder ähnliches es entsprechend aktuell gibt. Die Banken unternehmen zusätzlich weitere Sicherheitsvorkehrungen. Sie sind entsprechend natürlich weg von diesen alten TAN-Listen. Oftmals gibt's auch einen Browser-Check. Wenn du dich beim Online-Banking am PC zum Beispiel einloggst, wird geprüft, ob dein Browser veraltet ist oder ähnliches. Beim Smartphone lässt sich die TAN-App nur öffnen, wenn deine Geräte nicht gejailbreakt oder geroutet wurden. Hier gibt's natürlich noch zahlreiche weitere Sicherheitsfeatures, die Banken individuell entsprechend umgesetzt werden. Ein häufiges Thema ist auch noch das Thema Tageslimit. Deine Bank schränkt dich vermutlich ein bei der Summe an Geld, die du täglich online überweisen kannst. Auch das ist natürlich ein Sicherheitsfeature, denn je mehr Geld, desto höher das Risiko für Betrugsfälle bzw. wenn ein Schaden entsteht, desto größer dann der Schaden potenziell. Diese Tageslimite wurden in den vergangenen Jahren auch aufgrund der steigenden Schadensfälle immer stärker reduziert. Und da kommen wir auch zur übergeordneten Frage. Wenn das Geld auf deinem Konto doch dein Geld ist, warum kann die Bank dir dann vorschreiben, an wen du Geld transferierst, beziehungsweise auch zu welchen Beträgen und zu welchen Beträgen oder an welche Personen eben nicht? Geregelt wird das Ganze in den Kontoeröffnungsunterlagen, vielleicht auch in den Online-Banking-Unterlagen, beziehungsweise in den AGB. Und da könnte zum Beispiel Folgendes drinstehen. Recht zur Ablehnung einer Zahlung. Die Bank kann sich das Recht behalten, Überweisungen abzulehnen, insbesondere wenn diese den Verdacht von Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten hat. Wenn du Geld an sanktionierte Personen oder Unternehmen überweist, hat die Bank zudem auch das Recht, diese Zahlungen zu verhindern. Oder auch zugleich wird im Online-Banking-Vertrag ein Tageslimit für die maximale Höhe der am Tag über den Online-Banking-Vertrag zu überweisenden Summe festgelegt. Diese lässt sich teilweise dann im Online-Banking auch noch selbst für einen Tag erhöhen. Prinzipiell schränkt die Bank dich hier aber mit irgendeinem gewissen gedeckelten Betrag ein. Die Bank ist hier sicher in den allermeisten Fällen im Recht. Ich bin kein Jurist, doch wenn die Bank belegen kann, dass ein Verdacht besteht, dann ist ihr Handeln bzw. das Anhalten oder gar Verhindern von Geldern sicherlich rechtskonform. Das macht die Situation für den Kunden natürlich nicht besser. Es fühlt sich, vor allem für Bitcoiner natürlich, seltsam an, Geld zu besitzen, aber nicht für das einsetzen zu können, das man eigentlich möchte. Ähnliche Fälle gibt's natürlich auch beim Einsatz der Kreditkarte. Wenn da die Systeme von Mastercard Alarm schlagen, dann wird die Zahlung auch verhindert oder sogar die Karte gesperrt, obwohl du gerade ganz bewusst irgendwo eine Zahlung durchführen willst und diese auch definitiv keine betrügerische Zahlung ist. Die Frage, ist es wirklich dein Geld, wenn es jemand anderes für dich verwahrt und dir die Nutzung einschränken kann? Die ist da schon sehr passend. Es gilt also noch zu klären, warum die Banken so agieren, wie sie agieren. Als erstes ist dann natürlich der Kundenschutz hervorzuheben. Sie versuchen natürlich ihre Kunden zu schützen vor Betrügern. Zweitens ist da aber der vermutlich gravierendere Punkt die Erfüllung der regulatorischen Vorgaben. Die Banken betreiben wirklich einen enormen Aufwand, um Phishing-Prävention zu betreiben und die Compliance-Vorschriften einzuhalten. Glaub mir, wenn es die ganzen Regeln und Vorgaben nicht gäbe, würden viele Banken die Aufwände hier stark reduzieren. Deshalb ist auch mein Standpunkt hier ziemlich klar. Was macht eine Bank in einem unklaren Fall, wenn der Rechner bei der Sicherheitsüberprüfung einfach nicht weiß, ob die Zahlung nicht doch eine Betrugsbuchung sein könnte? Im Zweifel wird die Zahlung immer angehalten. Und es gibt sogar Fälle, da wird der Kunde dann angerufen und man fragt nach. Der Kunde sagt dann, ja, die Zahlung geht in Ordnung, die Bank führt sie aber trotzdem nicht aus, weil sie sagt, dass da ein eindringlicher Verdacht besteht, dass diese Gelder an den Betrüger gehen. Die Bank setzt sich also über den Kundenwunsch hinweg und überweist das Geld dann nicht an den Kunden. Zwei Punkte möchte ich hierzu festhalten. Erstens, in der Vergangenheit haben zahlreiche Fälle gezeigt, dass Kunden trotz telefonischer Nachfrage nicht gecheckt haben, dass sie gerade übers Ohr gehauen werden. Heißt, die Bank hinterfragt kritisch, ob der Kunde gerade in der Lage ist, die aktuelle Situation nüchtern zu beurteilen. Und teilweise erzählen die Kunden da wirklich wilde Stories oder die Betrüger konnten das Vertrauen des Opfers gewinnen und der Kunde traut dem Betrüger dann mehr als seiner Bank. Somit bleibt die Bank zwangsläufig immer skeptisch, einfach aufgrund der negativen Erfahrungen und entsprechend dem Kundenschutz. Zweitens, und das ist mein Hauptpunkt zu diesem Thema, die Bank muss sich an die Spielregeln halten. Wenn sie dies nicht tut, dann steht die Bankaufsicht vor der Tür und dreht den Laden einmal auf links. Was heißt das für die Bank in letzter Konsequenz? Lieber riskiere ich mir einen verärgerten Kunden, dessen Zahlung ich einmal mehr anhalte oder sogar komplett ablehne, als dass mir mal eine strittige Buchung durchrutscht und der Kunde schwärzt mich an. Die Angst vor den Konsequenzen von Seiten der Aufsichtsbehörde, die ist viel, viel größer, als dass der Kunde mal Ärger macht. Deshalb wird die Bank im Zweifel immer vorsichtig sein. Dies führt für mich erst dazu, dass sehr viele dieser Situationen entstehen, in der die Bank einfach kein Risiko eingehen will und der Ärger des Kunden einfach in Kauf genommen wird. Das ist für beide Seiten, vor allem für die Person, die da im Zahlungsverkehr sitzt, die gar nichts dafür kann, und natürlich für den Kunden eine absolut unbefriedigende Situation. Diese entsteht aber, wie erläutert, eben nicht aus der Laune der Bank heraus, sondern aus diesen regulatorischen Vorgaben, wo die Konsequenz dann eben ist, wir müssen unserer Sorgfaltspflicht nachkommen und im Worst Case wird eben noch härter agiert. Wie erwähnt, sind Banken gesetzlich ja auch dazu verpflichtet, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierungen entsprechend zu melden. Und hier laufen wir in die nächste Problematik hinein. Ab wann ist eine Zahlung denn verdächtig? Welche Eigenschaften muss eine Überweisung aufweisen, damit sie als verdächtig eingeschätzt werden muss? Und wer entscheidet über die Regeln? Das sind alles Fragen, die die Aufsichtsbehörde gegebenenfalls in Teilen vorgibt. In der Umsetzung muss aber jede Bank sich diese Fragen selbst stellen. Und auch hier, im Zweifel würde ich aus Sicht der Bank die Zahlung immer stoppen. So läuft das Spiel nun mal. Am Ende steht dann für mich noch der Elefant im Raum. Die Frage, ob ich hier jetzt von Banken bevormundet werde, die freie Verfügung und Entscheidung, was ich mit meinem Geld mache, die obliegt doch eigentlich mir. Stattdessen werde ich aber als Kunde vom Verwahrer meines Geldes, also von dem Dienstleister, den ich mein Geld anvertraut habe, bevormundet. Und das ist ein echt beschissenes Gefühl, aber so ist der Stand meiner Meinung nach heute bei ganz vielen Situationen. Ich will die Banken nicht in Schutz nehmen. Ich weiß, das mache ich tatsächlich ja häufig hier oder auch auf Twitter oder in Diskussionsrunden. Für mich ist aber die Regulatorik das Hauptthema bei dieser Geschichte. Die Grundidee hinter den Vorgaben kann ich verstehen und die unterstütze ich auch. Ich will auch, dass Terroristen sich nicht per Überweisung einfach finanzieren können. Die Frage ist aber natürlich, mit welchen Nachteilen gehen diese Vorgaben eigentlich einher? Kunden werden bevormundet und irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass Geldwäsche und Terrorismus immer noch da sind. Die Geldwäsche und Terroristen finden doch auch heute noch Wege und Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. Das ist dann eben die Frage, ob sich der unfassbar hohe Aufwand und der ganze Ärger, den wir Verbraucher am Ende haben, ob er das eigentlich wert ist. Ein Mehrwert hat es auf jeden Fall im Bereich der Betrugsprävention, weil es ja einfach ständig zu Schadensfällen kommt. Auch das ist ein Punkt, wo ich ganz klar sage, warum Self-Custody von Bitcoin oder von welchem Geld auch immer aktuell für einen Großteil der Menschen einfach für mich nicht zielführend ist. Solange in unserer Gesellschaft das Verständnis und die Bereitschaft fehlt, sich zu informieren, sodass man selbstständig und sicher sein eigenes Geld verwahren kann, solange wird es meiner Meinung nach Verwahrer geben, ob die jetzt Banken heißen oder Krypto-Exchanges oder wie auch immer, ist völlig egal. Entscheidend ist, wie so oft, dass du meiner Meinung nach die Wahl haben solltest. Du entscheidest, ob du mit den Nachteilen des Dienstleisters als Drittpartei leben kannst. Und hierzu zählen eben dann auch die heutigen Nachteile. Und wenn du diese Nachteile nicht haben willst, nicht bevormundet werden willst, dann hast du durch Bitcoin jetzt zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ziehe mich da raus, ich mache das eigenverantwortlich und habe halt gegebenenfalls das eigene Risiko, dass ich nicht auf meine Seeds aufgepasst habe. Wenn alle Menschen in Deutschland Self-Custody mit dem Euro betreiben würden, das würde meiner Meinung nach heute in einer riesigen Katastrophe enden. Denn so viele Menschen würden Geld verlieren, weil sie einfach hierzu heute nicht in der Lage sind. Ich weiß für mich selbst auch nicht, ob ich in 20 oder 30 Jahren noch Self-Custody betreiben will oder betreiben möchte, betreiben kann, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt und ob ich da technologisch am Ball bleiben kann oder was für Gründe es auch immer gibt, vielleicht auch gesundheitliche Gründe. Die altbekannte Bitcoin fixes this Aussage in Bezug auf Banken, die Überweisungen nicht durchführen, ist für mich in dem Fall auf jeden Fall nicht korrekt, zumindest nicht für die Masse. Okay, auf dich und mich mag es vielleicht zutreffen, weil wir keine Bank oder keine Zahlungsdienstleister für eine Transaktion benötigen. Die Masse der Leute wird hierauf aber in den kommenden Jahren definitiv angewiesen sein, egal ob Euro oder Bitcoin. Aus Gesprächen mit vielen aus der Community, sicherlich auch mit vielen von euch, die heute zuhören, weiß ich, dass mein Standpunkt bei dem Thema, teilweise auch bei anderen Themen, oftmals entgegen der klassischen Bitcoiner-Sicht oder Bitcoin-Maxi-Sicht auf jeden Fall ist. Vielleicht sehe ich die Thematik einfach realistischer, vielleicht bin ich aber natürlich auch einfach durch die Erfahrungen geprägt, die ich mit Menschen gemacht habe, die eben auf Betrüger hereingefallen sind. Ich kann aus diesen Erfahrungen nur meine eigenen Lehren ziehen und euch hierauf aufmerksam machen. Und ich weiß mit hundertprozentiger Sicherheit, dass der Großteil der Leute, die einmal Opfer von einem Online-Banking-Überweisungsbetrug oder einem Kreditkartenbetrug waren, die nehmen diese Nachteile, die ich heute habe durch einen Verwahrer einer Drittpartei wie einer Bank, die nehmen die wirklich sehr gerne in Kauf, weil sie sagen, bei Self-Custody, boah, da hätte ich wahrscheinlich damals noch viel, viel mehr Geld verloren. Also es hängt immer davon ab, mit welcher Brille man dieses Thema betrachtet. Wie gesagt, ich spreche hier natürlich viel von der Masse, von den Leuten, die sich mit Bitcoin nicht beschäftigt haben, die keine Ahnung von Selbstverwahrung, Eigenverantwortung haben. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die Leute sich mehr in dem Bereich informieren und sich langsam dahin auch entwickeln. Aber das braucht einfach Zeit. Und ich glaube, das braucht wirklich eine lange Zeit. Und ich finde es auch nicht tragisch. Es muss Schritt für Schritt gehen. Es geht in die richtige Richtung. Und ja, jeder wird Bitcoin irgendwann für sich entdecken. Aber das heißt nicht, dass jeder zwingend Self-Custody machen muss. Zumindest meiner Meinung nach, wie schon erwähnt, entscheidend ist für mich, dass jeder diese Entscheidung, welches Risiko man eingehen will, selbstständig treffen kann.